Herzogenrat bei Aachen, Nell Bräuninghaus. Thema: Mobbing, Folter am Arbeitsplatz, eine europäische Herausforderung. Internationale Tagung vom 2. bis 4. November 2011. Leo Jansen vom Nell Bräuninghaus mit einem Grußwort.
Schön, dass Sie da sind. Wenn man die ehrenvolle Aufgabe hat, eine so wichtige Tagung eröffnen zu dürfen, fangen wir damit an, wo es darum geht, um die Menschen. Gemobbt werden Menschen und die Mobben sind meistens auch Menschen. Die Tagung wird sich um das Menschliche bemühen, was in Betrieben an Arbeitsplätzen los ist. Und deshalb ist es gut, dass Sie da sind. Herzlichen Dank.
5% bis 20% aller in Europa arbeitenden Menschen sind schon einmal gemobbt worden. Das sagt die Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Aber was ist denn jetzt eigentlich Mobbing? Eine Erklärung von Dr. Marie-France Irigoyen. Die französische Wissenschaftlerin ist Familien- und Psychotherapeutin. Ihr Fachbuch »Die Masken der Niedertracht« ist ein Standardwerk zum Thema und das weltweit. Glauben Sie, dass es auch das Mobbing von unten nach oben gibt, also von den unteren Arbeitsschichten zum Upper Management oder zur Geschäftsführung? Ja, Mobbing geht in alle Richtungen, von oben nach unten und von unten nach oben. Sehr oft ist dies auch in einem mittleren Management anzutreffen. Und Mobbing gibt es auch sehr viel horizontal unter Kollegen. Es gibt ein Management nach oben, aber das sind seltene Fälle. Das sind Fälle, die nicht mediatisiert sind und es gibt auch keine Jurisprudenz, keine Rechtsprechung.
Pas très médiatisé et il n'y a pas encore de jurisprudence sur ces cas-là.
Kann es sein, dass das Phänomen des Mobbing ein Phänomen in den Industriestaaten ist, das in der dritten Welt völlig unbekannt ist?
Le phénomène du harcèlement moral, c'est un phénomène mondial qui est strictement.
Also, das ist ein Phänomen, das weltweit anzutreffen ist, hat aber nichts mit Kulturen zu tun und wird auch nicht nur in der industrialisierten Welt festgestellt. Das ist ein Problem der Arbeitswelt, das mit Veränderungen im Management zu tun hat und auch an Personen gebunden ist.
Et aussi au changement des personnes à travers changement de la société tout entière.
Dennoch ist Mobbing in hochentwickelten Industrie- und Konsumgesellschaften häufiger anzutreffen. Gefühlskälte, Gleichgültigkeit, Egoismus nehmen zu. Mobbing hat also auch soziologische Gründe. Die Veranstalter, Mobbing-Kontaktstelle im Bistum Aachen, Mobbing ASBL, der Christliche Gewerkschaftsbund aus Luxemburg, DGB-Region NRW Südwest in Aachen, CSC Verviers, eine Gewerkschaft aus Belgien, Mensch und Arbeit, eine Betriebsseelsorge der Diözese Linz aus Österreich und das Nell Bräuninghaus selbst. Wann ist ein Mobbingopfer ein Mobbingopfer? Dr. Josef Schwickerath.
Die Menschen werden krank durch die Arbeitswelt. Sie können zum Beispiel nicht gut Nein sagen, sich nicht gut abgrenzen. Jetzt muss man die Frage stellen, war das schon immer so? Also sind die schon so groß geworden, dass sie es nicht konnten? Oder sind sie durch die Arbeitswelt so geworden? Und diese Frage ist relativ schwierig zu beantworten. Das ist ein wechselseitiger Prozess. Wenn jemand immer schon nicht so gut Nein sagen konnte, kann er natürlich im Rahmen von Konflikten da nicht viel gewinnen. Er wird auch da eher sich anpassen und das ist das Problem. Aber helfen kann man den Menschen auf dieser Basis auf jeden Fall.
Dr. Josef Schwickerath ist Psychologe und leitet das Europäische Zentrum für Psychosomatik und Verhaltensmedizin in Beirut, ganz in der Nähe von Saarlouis.
Diejenigen, die unter Arbeitsbedingungen leiden, krank geworden sind, brauchen auch die Bearbeitung dieser Hintergründe. Das heißt, ich muss mich mit der Arbeitswelt beschäftigen, mit der Art und Weise, wie jemand arbeitet, wie er gekränkt wird, wie er verbittert wird. Wenn ich diese Fragen nicht stelle, dann werde ich dem Problem auch nicht gerecht und komme auch nicht an die Wurzeln heran und kann denen vielleicht helfen, aber nicht so, wie es eigentlich sein sollte.
Ohne professionelle Hilfe findet ein Mobbingopfer schwer oder gar nicht aus seinem Leiden heraus.
Die Erfolge, die lassen sich schon sehen. Also man kann sagen, dass etwa 3/4 der Patienten, die zu uns kommen, auch tatsächlich profitieren. Die lernen, sich zu wehren, die lernen, den Arbeitsplatz zu wechseln, die lernen, Konflikte anzusprechen. Aber es gibt immer auch ein paar, die schaffen es noch nicht. Die müssen nochmal eine Runde machen. Das ist nicht einfach so, dass man sagen kann, Therapie heißt immer auch eine Garantie für eine Heilung. Jeder geht seinen eigenen Weg. Der kann auch mal mit Hindernissen verbunden sein.
Besonders in der Gesundheitsbranche ist Mobbing weit verbreitet, sagt ein aktueller europäischer Vergleich.
Gerade im Gesundheitswesen ist der Druck sehr groß geworden. Die Ressourcen werden geringer, das Geld wird geringer. Es ist so, dass halt immer mehr Menschen krank werden. Und der Druck in den Krankenhäusern, in den Arztpraxen, der steigt. Und da ist der Nährboden geschaffen, dass auch dort viele Schikanen passieren. Das muss man einfach so sagen. Wichtig ist, sich dessen bewusst zu sein und sich dann den Problemen auch zu stellen. Patienten leiden dann noch mehr, wenn die Bedingungen Bedingungen der Heilung in Krankenhäusern, in Praxen nicht gut ist. Das merken die und dann wird es eher kontraproduktiv.
In dieser Branche arbeiten überwiegend Frauen. So überrascht folgende Zahl nicht, Dr. Josef Schwickerath.
Wir haben bei uns in der Klinik etwa 2/3 Frauen und etwa 1/3 Männer, die behandelt werden. Und das ist ein relativ stabiles Verhältnis schon seit vielen Jahren.
Mobbing kostet nicht nur die Gesundheit von Menschen. Es entstehen auch Kosten für die Volkswirtschaft und für das Unternehmen. Das klingt zynisch, geht es doch um die Seele von Menschen. Ist es aber nicht. Ist eher die andere Seite der Medaille. Jean-Michel Miller vom Eurofond, der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen aus Irland.
Die Forschung muss aufzeigen, was läuft, was ist nicht gelaufen. Die Forschung kann Trends aufzeigen. Unsere Analysen unter Trends sagen uns, dass die Konflikte am Arbeitsplatz zunehmen, dass der Trend zum Mobbing nach oben zeigt. Wenn die Forschung das einmal aufgezeigt hat, dann kann die Politik natürlich sagen, wir tun nichts. Oder die sozialwirtschaftlichen Akteure können sagen, wir tun nichts. Aber das Problem geht damit nicht weg. Es wird, wenn die Trends so weitergehen wie jetzt, wird es sich verschärfen. Die Notwendigkeit der Sozialpartner, Arbeitgeber und Gewerkschaften, Betriebsrat, Arbeits- und Sicherheitsleute am Arbeitsplatz, sich dieses Themas anzunehmen und Verbesserungsvorschläge, besonders in der Arbeitsorganisation, aufzuzeigen.
Ist das Gebot der Stunde. Ein Mittel der Wahl und der Vorbeugung ist Bildung und Wissen.
Natürlich brauchen wir mehr Bildung, natürlich brauchen wir mehr Ausbildung und natürlich müssen neue Themen bearbeitet werden und in die Schulung von Gewerkschaften und Arbeitgebern mit einbezogen werden und dort aufgezeigt werden, dass das Problem besteht und dass es Lösungselemente gibt. Schulung ist ja was sich aufbaut von was gestern war und was heute gekommen ist. Diese Schulung muss angepasst werden. Die Inhalte der Schulung sind sicherlich anzupassen.
Noch einmal, zur Erinnerung sozusagen, eine Definition des Wortes Mobbing, auch wenn es schwerfällt, von Jean-Michel Miller.
In Abwesenheit von einer, sagen wir mal, allgemein anerkannten Definition muss man das Phänomen natürlich beschreiben. Diese Beschreibung bringt mit sich, dass es eine Intention geben muss, dass es sich wiederholt aufzeigen muss, dass es nicht ein Einzelfall sein muss, aber dass es gewollt sein muss, um eine Person zu isolieren, eine Person, man könnte auch sagen, in die Ecke zu drücken, eine Person zu erniedrigen, eine Person beiseite zu schieben. Es kann auch heutzutage so sein, dass man versucht, eine Person so weit zu mobben, damit sie, in der deutschen Sprache, glaube ich, gibt es einen Ausdruck, ihren Hut nimmt und den Betrieb, das Unternehmen verlässt. Das kann auch eine der Ursachen sein, warum Mobbing besteht oder gegen eine Person unternommen wird.
Volks- und betriebswirtschaftliche Kosten von Mobbing. Wo sind die Analytiker, die sie herausfinden?
Man kann klar aufzeigen, dass es Produktionsausfälle gibt, dass es Abwesenheit im Unternehmen gibt, dass es Leute sind, die krank sind über längere Zeit und dass es jetzt ein Phänomen des Präsenteismus gibt. Mit der Krise, mit der Arbeitslosigkeit gehen die Leute zur Arbeit, auch wenn sie sich krank fühlen. Wie kann ich das quantifizieren? Das ist die Frage.
Wie hoch sind denn jetzt die Kosten? Jean-Michel Miller?
Sicherlich gibt es Zahlen. Die Frage ist, auf was begründen die Zahlen und was stellen diese Zahlen dar? Das heißt also, man muss die Frage stellen, sind alle Elemente der Kosten, das geht vom Produktionsausfall bis zur Behandlung der Person oder der Personen, sind alle diese Kosten in Betracht gezogen worden? Und inwieweit gibt es nicht noch andere Kosten, die in diesem in Betracht ziehen nicht mit einbezogen worden sind? Diese Frage ist sehr, sehr schwer heranzugehen.
Ohne Politik geht nichts. Keine bindenden Anti-Mobbing-Gesetze oder Empfehlungen oder Richtlinien oder Rahmenbedingungen. Frankreich und Belgien haben entsprechende Gesetze. In Deutschland gibt es kein Gesetz. Das Bundesarbeitsministerium will das nach einer klaren Aussage auch nicht. Es verweist auf das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, auf das sogenannte betriebliche Eingliederungsmanagement und auf ein grundlegendes Gerichtsurteil. Und was macht das Europäische Parlament? Da gibt es seit 1989 eine Richtlinie, die sich mit diesem Thema befasst. Und die Sozialcharta, die Grundrechtecharta. George Bach, belgischer Europaabgeordneter.
Schon sehr früh hat das Europaparlament darauf hingewiesen, dass psychosoziale Risiken, Stress am Arbeitsplatz und so weiter unbedingt auf EU-Ebene behandelt werden müssen. Und das Parlament hat überdies als erste europäische Institution einen Bericht über Mobbing am Arbeitsplatz verfasst.
1989 entstand dann die erste Richtlinie zum Thema.
Heute Morgen wurde von Herrn Miller die Rahmenrichtlinie von 89 erwähnt. Und auf dieser Rahmenrichtlinie über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, das ist eigentlich die Basis für die soziale Gesetzgebung innerhalb der Europäischen Union und stellt einen sehr wichtigen Punkt dar, nämlich zum ersten Mal wurde die Verantwortung der Arbeitgeber mit erwähnt in dieser Rahmenrichtlinie von 89.
Nach verschiedenen europäischen Mobbingberichten gab es dann eine Vereinbarung.
Ein sehr wichtiger Punkt ist diese europäische Rahmenvereinbarung. 2004, 2005 sind die ersten Diskussionen angelaufen und 2007 wurde bekanntlich auf europäischem Niveau im Sozialdialog diese Rahmenvereinbarung getroffen. 2009 wurde diese dann in den einzelnen Mitgliedstaaten in nationales Recht umgewandelt. Auch das ist ein wichtiger Eckstein. Obschon diese Rahmenvereinbarung keine Gesetzgebung ist, hat sie trotzdem in der gesamten Diskussion ziemlich viel bewirkt. Ich denke, dass man hier von einem Meilenstein reden kann im Sozialwesen innerhalb von Europa.
Warum fällt es dem Europäischen Parlament so schwer, eine Definition für Mobbing zu finden?
Es liegt an der Wahrnehmung in den einzelnen Mitgliedstaaten. Ich denke, wir haben die Sozialstruktur von Europa ist sehr vielfältig. Die Rechtsgrundlage ist sehr vielfältig. Wir haben große Unterschiede, zum Beispiel von Schweden und Dänemark hin zu Spanien oder Frankreich. Das Gleiche gilt von Rumänien bis Irland. Die Wahrnehmung dieses Problems, diese Gewalt am Arbeitsplatz, ist nicht in sämtlichen Mitgliedstaaten gleich. Der Wiederholungsfall führt immer wieder zu Diskussionen und auch diese Umkehr der Beweislast. Das sind die zwei Punkte, wo wirklich immer intensiv darüber diskutiert wird und keine Einigung gefunden wird.
Wer wartet auf wen? Oder besser, auf was wird denn gewartet? George Bach?
Es wurde alles festgestellt, Zahlen, alles liegt genau vor. Aber in diesem Sozialbereich gibt es auch diese Kompetenz, diese Zuständigkeit der Mitgliedstaaten teilweise und der Europäischen Kommission. Einige Mitgliedstaaten, wie Sie sagen, haben Gesetzgebung, andere haben diese Rahmenvereinbarung mit den Sozialpartnern getroffen. Diejenigen, welche die Rahmenvereinbarung haben, die wollen jetzt abwarten, ob das was bringt und zeigen auf die anderen hin, dass Gesetzgebung ihm eigentlich keinen Mehrwert darstellt. Und auch da muss noch die Analyse gemacht werden, wo Gesetze bestehen, ob da die Situation wirklich besser ist. Allein über diese beiden Punkte streitet man und im Moment sieht es eher nach freiwilliger Rahmenvereinbarung aus als nach Gesetzgebung.
Und dann gibt es da doch wieder eine Hoffnung.
Der Europäische Sozialfonds ist eigentlich dazu gedacht, die Arbeitswelt, die Bedingungen zu verbessern, mehr Soziales einzubringen. Das lässt die Europäische Union sich was kosten und möchte dann natürlich auch in dem Bereich mehr Mitspracherecht, ist ganz klar. Der zweite Fonds ist der Fonds über die Anpassung an die Globalisierung. Da sind ganze Industriebereiche zum Beispiel innerhalb von Europa wegrationalisiert worden. Ich denke da an die Textilindustrie zum Beispiel. Und um diese Arbeiter dann irgendwie aufzufangen, und auszubilden, in neue Bereiche, neue Industriebereiche einzuweisen, ist dieser Fonds bereitgestellt worden, ist natürlich an Bedingungen geknüpft. Und diese beiden Fonds zusammen sollen eigentlich das Sozialwesen innerhalb von Europa, diese soziale Bewegung verstärken.
Sie haben auch davon gesprochen, dass das Europäische Parlament mit Sozialpartnern kooperiert, um diese Thematik zu vertiefen oder voranzutreiben. Zum Beispiel Gewerkschaften, aber auch natürlich Kirchen und andere soziale Einrichtungen. Macht das Sinn Ihrer Meinung nach für ganz Europa?
Ja, das macht mit Sicherheit Sinn. Die Sozialpartner kennen nämlich die Gegebenheiten ganz klar, ganz konkret in den Betrieben, in den Unternehmen. Auch für uns als Politiker ist es wichtig, von diesen Gegebenheiten regelmäßig Berichte zu bekommen, regelmäßig Einblick zu haben in die Betriebe, in die Unternehmen, in die Arbeitswelt. Es gibt da den Europäischen Gewerkschaftsbund zum Beispiel, aber auch Caritas und all diese Organisationen, die sich zum Wohl der Menschheit einsetzen.
Die Rolle der Sozialpartner im europäischen Kontext lautet der Titel eines Vortrages von Claude de Nachtegall aus Belgien vom Europäischen Gewerkschaftsbund. Nüchterne Tatsachen. Wieso ist es so schwierig für den Europäischen Gewerkschaftsbund Initiativen durchzusetzen?
Mais d'abord, je dirais que la CES prend des initiatives.
Der Europäische Gewerkschaftsbund ergreift Initiativen aufgrund der europäischen Vereinbarungen. und das auch gemeinsam mit den Sozialpartnern. Aufgrund dieser Vereinbarungen werden Bewertungen durchgeführt und auf Grundlage dieser Bewertungen versuchen wir, weitere Schritte in die richtige Richtung zu setzen.
Les employeurs, les organisations d'employeurs soient motivés pour le faire, mais là notre initiative ce sera de procéder à cette évaluation dans un premier temps et dans un deuxième temps prendre les mesures nécessaires pour améliorer la situation vu que à l'écoute de ce qui s'est échangé ces jours-ci, il y a encore pas mal de progrès à faire, même là, comme au Luxembourg, en Belgique, où il y a déjà une législation en la matière.
Es gibt ja diesen europäischen Sozialdialog, aber das scheint doch schwierig zu sein, weil es eben nur ein Abkommen ist, das auch nicht kontrolliert werden kann.
Donc, comme je l'ai expliqué aussi tout à l'heure, bon, la situation politique.
Wir bauen auf diese Vereinbarungen auf. Das ist die Basis für unsere Arbeit. Wir versuchen aufgrund dieser Vereinbarungen Schritte in die gute Richtung zu setzen. Da gibt es zum Beispiel auch Luxemburg. Die haben auf diese Vereinbarungen auch gut aufgebaut. Wir versuchen, diese Vereinbarungen in den verschiedenen Ländern in nationales Recht umzusetzen. Wie gesagt, aufgrund solcher Vereinbarungen ergreifen wir Initiativen, wie wir es bereits zum Beispiel mit dem Stress gemacht haben.
Pour que ce soit dans les législations nationales de tous les États membres. Sur cette base et en parallèle, sûrement amélioré en termes de contenu, puisque ça, c'est adapté avec la situation actuelle d'agression aussi par le stress. Peut-être faire ça d'une manière beaucoup plus globale aussi.
Die Menschen scheinen händeringend nach Organisationen zu suchen, die ihnen in der heutigen Zeit helfen. Es geht ihnen nicht schnell genug. Ist da nicht auch Aufgabe der Gewerkschaft, dieses Feld zu bestellen und den Menschen Mut zu machen, nicht davonzulaufen oder verdrossen zu werden?
C'est notre mission et c'est notre travail quotidien, je dirais, et effectivement le rôle à jouer par les organisations syndicales.
Das ist unsere alltägliche Arbeit. Das tun wir also im Alltag. Leider vergisst man allzu oft den sozialen Besitzstand, der auch auf unsere Arbeit zurückzuführen ist. Man denke nur an die industrielle Revolution und an alles, was daraus hervorgegangen ist, an sozialem Besitzstand. Ein praktisches Beispiel, wie wir auch mit dem Menschen direkt arbeiten. Wir haben in den letzten Wochen eine Gruppe der Indignados getroffen, diese Bewegung, die in Spanien gestartet wurde. Das sind die Dinge, die wir direkt mit den Menschen machen.
Des indignés qui est parti d'Espagne et dont nous les avons rencontrés parce que c'est aussi une expression surtout de la part des jeunes des arrois de la crise et les syndicats sont là pour défendre collectivement et défendre les acquis hein, mais aussi en obtenir d'autres pour arriver à cette Europe sociale que nous visons tous.
Das gab es immer schon. Da muss halt jeder Mensch sehen, wie er damit klarkommt. So einfach ist das nicht. Mobbing ist eine bewusste Handlung, um Menschen zu schaden, um die Würde zu zerstören. Das macht richtig krank. Ursachen auch in der Arbeitsorganisation eines Unternehmens. Die ist oftmals überholt oder einfach schlecht und die Führungskräfte weit weg von den Bedürfnissen der Beschäftigten. Es gibt unterschiedliche Wege, um Mobbing zu verhindern. Zum Beispiel eine sinnvolle, gute und gewollte Kommunikation und Konfliktlösung. Vorausgesetzt, die Führungskräfte sind in, sagen wir, Menschlichkeit quasi ausgebildet, wenngleich Menschlichkeit eigentlich jedem Menschen von Geburt an mitgegeben wird. Mobbing macht krank, wenn dieser Psychoterror über Jahre andauert, sehr krank. Aber es gibt helfende Hände, um dem Mobbing zu entgehen und an Seele und Körper zu gesunden.